Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen, horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 22. Mai 2025. Heute mit der neuen gedruckten Weltwoche. Das ist jedes Mal ein erhebendes Gefühl. Wir fiebern dem Printprodukt regelrecht entgegen. Zuerst hängen ja nur die gedruckten Seiten an der Wand, analog. Die Übermittlung erfolgt digital und dann eben das haptische Erlebnis, hochklassiges, hochwertiges Papier, Schweizer Papier, Perlenpapier nennt sich das und der Name ist Programm. Das hat so einen matten Glanz und es ist einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, die Weltwoche in Händen zu halten, anstatt sie zu lesen, anstatt sie reiner digitaler Form hier entgegennehmen zu können. Sie sehen also, ich versuche, sich hier zu inspirieren, Ihnen schmackhaft zu machen, ein Printabonnement. Heute übrigens, bevor ich auf den Inhalt eingehe, heute übrigens nicht verpassen, 17 Uhr auf diesem Kanal, Weltwoche Daily Livestream. Seien Sie dabei, diskutieren Sie mit. Sie können sich einwählen, weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live mit V, oder aber Sie sind dabei im klassischen Weltwoche YouTube-Kanal, den ja auch viele nutzen, um bei unseren Programmen dabei zu sein. Sie können Fragen, Anregungen, Kritik schicken, alles herzlichst willkommen. Und zwar per Mail fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder mit dem Formular unter der Adresse weltwoche.ch/sprechstunde, weltwoche.ch/sprechstunde, Querstrich, also zweimal, ich wiederhole es, damit es richtig ist, weltwoche.ch/sprechstunde/. So, jetzt habe ich es richtig. Würde mich freuen, Sie heute Abend direkt ohne Netz und doppelten Boden hier im Livestream zu erleben. Die Themen in der aktuellen Weltwoche: Wir würdigen die Türkei, dieses faszinierende Land an der Schnittstelle zwischen Okzident und Orient, mit dem faszinierenden, natürlich auch hoch umstrittenen Politiker, dem Staatspräsidenten Erdogan, der es immer wieder schafft, nicht nur wiedergewählt zu werden, sondern auch seinem Land eine diplomatische Bedeutung zu geben. Die Türkei spielt jetzt wieder in der Champions League der Nationen. Eine erstaunliche Renaissance ist da zu beobachten. Und das ist das Schwerpunktthema dieses Hefts, mit vielen Beiträgen und unterschiedlichen Blickwinkeln, die wir auf dieses Land werfen. Das ist eben auch die Weltwoche. Nicht einfach nur kritisieren und überall Missstände aufspüren, sondern eben auch dort, wo etwas unterschätzt wird, zu wenig gewürdigt wird, mit dem hoffentlich richtigen Visier, mit dem hoffentlich richtigen, tiefenscharfen Realitätsblick da die Wirklichkeit aufdecken. Das ist eben auch unser Auftrag, das ist auch unsere Mission. Russland hat gewonnen. Hab's gestern schon angedeutet, Jürg Altweg im Gespräch mit dem französischen Historiker Emmanuel Todt. Das ist ein ganz herausragender Realist, der mit ungeschminkten Analysen da auch das Illusionstheater auf dem EU-Parkett mal um mal zerzaust. Ausführlich jetzt das Gespräch, und da werden nun also wirklich alle Mythen und Trugbilder zerlegt, die gegenwärtig zum Thema Russland in der Europäischen Union, vor allem auch in den deutschen Medien, herumgeistern. Hazel Brugger, die auch in Deutschland bekannte Schweizer Bühnenkünstlerin, Comedienne und Moderatorin, in einer Laudatio der Schweizer Fernsehlegende Max Sieber, Hymne auf einen neuen Schweizer Star von Weltformat. Und mein Kollege Benjamin Bögli hat den Drummer der Scorpions getroffen, der die Weltgemeinschaft aufruft, macht endlich Frieden. Abgesehen davon kommt er zum Schluss: Die erfolgreichsten Bands hatten immer auch die schönsten Frauen. Das sind so die elementaren Erkenntnisse aus dem Leben eines Rockstars. Sigmund Freud und der Moralismus, Rachel Kushner und viele, viele andere Themen in dieser Ausgabe, die von Politik über Gesellschaft bis hin zu Kultur und Wirtschaft alles behandelt, hoffentlich alles behandelt, was bewegt und interessant ist. Was sind die Schlagzeilen des Tages? Was sind die interessantesten Schwerpunkte in den deutschen Medien heute Morgen? Ja, es beschäftigt den Medien-Mainstream die Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik. Die Vernachlässigung der Bundeswehr, das ist nichts Ungewöhnliches, ist ein großer Fehler, der da gemacht wurde, über Jahre von den Linken vorangetrieben, aber auch von den Bürgerlichen dann mitgemacht, haben wir in der Schweiz auch. Vernachlässigung, Verschrottung, Abwrackung der Schweizer Armee ist leider nicht mehr das, was sie mal war. Aber jetzt eben übersteuert und übertrieben, kommt da fast etwas großsprecherisch der Slogan daher, man wolle wieder militärisch ganz vorne dabei sein. Und ich lese Artikel auch heute Morgen, die sich mit der Wehrhaftigkeit und der Abschreckungsfähigkeit der deutschen Streitkräfte auseinandersetzen. Und was mir einfach fehlt in dieser ganzen Gemengelage, ist der Schwerpunkt der Diplomatie. Für mich kommt das alles viel zu kriegerisch und zu konfrontativ daher. Und wenn ich mir so vor Augen halte, wie die offizielle deutsche Politik sich gegenüber Russland verhält heute, dann muss ich mir ein paar, ja, unangenehme Fragen stellen, jetzt für die Deutschen unangenehme Fragen, denn es scheint mir da einfach in Vergessenheit geraten zu sein, dass vor etwas über 80 Jahren deutsche Soldaten, die deutsche Wehrmacht und dann diese anderen Verbände und Spezialkommandos und Verbrechertruppen, die da auch noch unterwegs waren, was die für ein unglaubliches Massaker angerichtet haben in der damaligen Sowjetunion, übrigens unterstützt von den Rechtsextremisten, von den Nazis, der Bandera-Truppen, der Bandera-Armee, Stepan Bandera, damals dieser Mitstreiter der hitlerschen Verbände im Kampf gegen den Bolschewismus. Und das sind ganz finstere Kapitel der europäischen Geschichte. Und wenn ich sehe, wie heute deutsche Politiker, die ja bei jeder Gelegenheit immer wieder die historischen Erfahrungen und die historischen Verantwortungen an die ganz große Glocke hängen und dem eine spezielle Bedeutung zu geben, den Eindruck erwecken wollen, dann kontrastiert das einfach. Denn die Russen behandelt man in dieser Hinsicht komplett unsensibel. Und bis vor kurzem haben wir ja noch gehört vom aktuellen Kanzler, man müsse jetzt auch Mittelstreckenraketen den Ukrainern zur Verfügung stellen, um dort tiefliegende, im russischen Gelände sich befindende Ziele anzugreifen. Und das zeigt doch auch ein erschreckendes Manko an historischem Verantwortungsgefühl auf. Nun, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man muss hier immer wieder in der Geschichte wühlen. Aber wenn man auf der einen Seite das selber immer wieder betont, auch in der Innenpolitik, und sagt, wir dürfen nie mehr so etwas zulassen wie 33 bis 45, der Verfassungsschutz wird da in Alarmbereitschaft gestellt, man benutzt die Geheimdienste des Staates, der Obrigkeit, um da die Opposition auszuschnüffeln, zu überwachen, und man erwägt sogar Verbotsanträge. Ja, auf der anderen Seite null historisches Bewusstsein im Umgang mit Russland. Und das, was die Wehrmacht damals gemacht hat, das ist ja ein vergessener Völkermord oder ein versuchter Völkermord, denn die Befehle sind bekannt, Kommissarbefehl, wie hießen sie alle, da ging es tatsächlich darum, einen Vernichtungskrieg vom Zaum zu brechen. Und ich gehöre nicht zu denen, die den Bolschewismus nicht kritisieren. Das war auch eine totalitäre Ideologie, etwas ganz Finsteres mit einem langen, langen Sünden- und Verbrechensregister. Aber ungeachtet all dessen, das stört mich in dieser deutschen Außenpolitik, dieses jetzt wieder einseitig aufs Militärisch Fokussierte und auf der anderen Seite die Absenz des historischen Einfühlungsvermögens im Umgang mit Russland vor dem Hintergrund der gewaltigen Verbrechen der Wehrmacht in der ehemaligen Sowjetunion, auch Weißrussland, die Ukraine als Mittäter und Opfer betroffen, aber eben auch die Russen haben sehr, sehr viele Menschen verloren, Millionen, Dutzende von Menschen verloren, um die Divisionen Hitlers zu zerschlagen. Und eben, wenn man schon von der historischen Verantwortung spricht, nie wieder, wo ist denn das hier im Umgang mit Russland, mit der ganzen Situation in der Ukraine, die verstörend ist? Das kann ich nachvollziehen, dass man das nicht akzeptiert, wie da auch eine Einflusssphärenpolitik der Russen projiziert wird. Man muss sich da auch nicht die russische Sicht zu eigen machen bezüglich der Sicherheitsinteressen, aber jetzt einfach reduziert auf den Punkt der historischen Verantwortung, dann sind doch erhebliche Dissonanzen da und Leerstellen zu erkennen und zu hören. Joe Biden, er hat uns alle komplett reingelegt. Das ist ja auch ein Thema. Unglaublich. Ich meine, man wurde noch vor 2-3 Jahren, also aufs Heftigste angegriffen, wenn man auch nur leise Zweifel journalistisch angemeldet hat an den kognitiven Fähigkeiten des greisen Präsidenten Joe Biden. Das wurde als geschmacklos taxiert, als trumpistisch, als populistisch. Wenn sie die Macht gehabt hätten, hätten sie vermutlich da auch den Verfassungsschutz angesetzt auf entsprechende Portale und Journalisten. Das wurde als Fake News zurückgewiesen. Die Demokraten, die Partei des damaligen Präsidenten, hat sich wie eine Phalanx hinter Joe Biden gestellt. Und allmählich kommt raus, dass er schon viel länger nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kapazitäten war, dass der alte Mann da auch gewissermaßen politisch verheizt wurde, sich politisch verheizen ließ. Ich frage mich auch, was hat eigentlich seine Ehefrau in diesem ganzen Umfeld da gemacht? Aber jetzt plötzlich wollen es alle immer schon gewusst haben. Ist ja klar, was für ein Skandal. Man hat uns an der Nase herumgeführt. Jetzt ein Buch. Biden hat uns alle komplett reingelegt. Nein, sie haben sich eben selber reingelegt. Die Welt will betrogen sein. Das Ende der Brandmauern. Ein interessanter Text auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den ich da, glaube ich, schon gestern, aber auch heute Morgen ist er nach wie vor prominent dabei. Das Ende der Brandmauern. Da merken Sie jetzt langsam, dass die CDU-Politik der absolutistischen Ausgrenzung der rechten Opposition, dass das den Spielraum und die Grundlage der CDU-CSU selber schwächt, dass eben auch sie mitgemeint sind bei der Brandmauer und dass die Brandmauer ursprünglich natürlich, also die Brandmauer gegen rechts, ein zutiefst linkes, ja, man könnte sogar vielleicht schon sagen, linksextremes Konzept gewesen ist, das da die Bürgerlichen aufgenommen haben. Ganz prominent im Wahlkampf 2021 als Armin Laschet sagte, es ginge darum, der CDU-Kandidat, es ginge darum, den Kampf gegen rechts zu führen. Also als ob es nicht mehr erlaubt wäre, in Deutschland rechts zu sein. Und jetzt merken die Medien, die bürgerlichen Medien in Anführungszeichen, die merken jetzt allmählich, dass das eine falsche Strategie ist. Also auch hier ein Erkenntnisprozess, lieber spät als nie, hat offensichtlich eingesetzt, was darauf hindeuten könnte, dass diese Brandmauer dann doch einmal fallen. Wobei nach wie vor, da ist sehr viel Energie noch drin in dieser Verfolgung der AfD, dass man eben versucht, sie auch zu verbieten. Selbst bis in die Kreise der CDU hinein gibt es da prominente Mitglieder, die das wollen. Aus Schweizer Sicht würden wir da abraten. Man muss Parteien, die einem nicht passen, nicht verbieten. Es sei denn, man hat Belege für strafbares Verhalten. Das hat man hier nicht, explizit nicht. Das ist im Verfassungsschutzbericht explizit ausdrücklich festgehalten, also keine strafbaren Handlungen, nichts Strafbares. Es geht einfach um Gesinnungen, die einem nicht passen, die man irgendwie taxiert. Aber eben, politische Begriffe sind immer polemische Begriffe. Solche Parteien muss man widerlegen und nicht verbieten. Wann merken es die Deutschen? Wann merken es die deutschen Zeitungen? Wenn die stärkste Oppositionskraft leer ausgeht, auch da glaube ich wohlwollend ein gewisses Unbehagen herauszulesen aus dem Bericht, weil jetzt die Ausschüsse konstituiert werden und die AfD hätte ja auch den Vorsitz zugute aufgrund ihrer relevanten Stärke im Parlament. Aber man wird sie ausbremsen, man wird sie nicht zum Zug kommen lassen. Das sind unsaubere Methoden der politischen Konkurrenz, Diskriminierung bis Konkurrenz, Ausschaltung, das kann nicht funktionieren, weil der Erfolg der AfD beim Wähler zeigt, dass diese Partei etwas artikuliert, eine Substanz verkörpert, die man nicht einfach so wegwischen kann. Und mit diesen Methoden wird man dem nicht beikommen. Man kann schaden, man kann sicherlich sich da etwas Luft verschaffen von Seiten der belagerten politischen Mitte da vom Mainstream, aber so geht's nicht in der Demokratie. Die deutschen Wirtschaftsweisen sagen ein Nullwachstum voraus. Die deutsche Wirtschaft nach wie vor auf der Kriegsspur. Also man könnte annehmen, dass eine neue Regierung genügend zu tun hat, ohne jetzt auch noch geopolitisch da eine große Rolle spielen zu wollen. Hat der Kanzler die Kraft, hier diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen? Das ist die große Frage. Wir wünschen ihm natürlich alles Glück der Welt dabei. Und eine Mitglied, eine Wirtschaftsweise Deutschlands sagt hier in einem Interview mit der Welt, ich warne davor, Trump, Putin und Xi als Ausrede zu nutzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Diese Feindbilder dienen natürlich auch dazu, sich selber heilig zu sprechen, um von eigenen Fehlern und Schwächen abzulenken. Ist auch ein großes Problem, die Politik der Feindbilder. Wir haben es gesehen bei Klima, wir haben es gesehen bei Corona, jetzt auch immer wieder im Ukraine-Konflikt. Immer wieder mit Feindbildern versucht man, die eigene Position zu rechtfertigen, nicht mit Argumenten. Man sagt einfach, wenn einer dagegen redet, ah, du bist für Putin, ah, du bist für Xi Jinping, du bist für das, du bist gegen das Klima, du bist für den Virus, du bist, dass die Großeltern sterben, du willst da die vulnerablen Gruppen nicht schützen und so weiter. Diese Totschlagargumente, die man immer wieder gehört hat, wenn eben der andere mit dem Latein am Ende ist. Das ist ein Zeichen, dass es nicht funktioniert, Rede und Gegenrede in der Politik. Es geht in Wirklichkeit um die Macht, um die nackte Macht und sonst gar nichts. Das ist noch eine auch Schlagzeile zum Thema der AfD und ihrer Ausbremsung bei den Ausschüssen. Dann ist Kevin Spacey hier wieder in die Schlagzeilen gekommen, weil er eine Rede gehalten hat. Der Mann, der ja wegen angeblicher sexueller Übergriffe immer wieder vor den Richter gezogen wurde, aber jedes Mal freigesprochen wurde. Trotzdem ist seine Karriere schwer beschädigt worden. Ein Opfer der Cancel Culture im Umfeld jetzt der Filmfestspiele Cannes. Eine ganz traurige Geschichte. Und eine andere traurige Geschichte im Umfeld der Filmfestspiele von Cannes ist dieser politische Niedergang von Robert De Niro. Hätte er doch bloß geschwiegen, der große Schauspieler, der einst vergöttert wurde, vor allem in Europa, als Inbegriff des intensiven Charakterdarstellers in Hollywood mit vielen unsterblichen Filmen. Aber seit 2016 profiliert sich Robert De Niro vor allem als Raging Bull gegen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, den er mit Verbalinjurien eindeckt. Und jetzt auch wieder bei Interviews am Rande der Filmfestspiele teilt er da aus. Also peinlich, man muss es sagen, peinlich. Und er ist auch hier von einem kaum mehr unterdrückten Gewaltpotenzial beseelt. Er hat nämlich schon vor längerem mal gesagt, am liebsten würde ich ihm eins reinhauen, würde ich ihm ins Gesicht schlagen. Also sehr aggressiv, sehr sehr verbiestert kommt er hier darüber, wie ein zorniger alter Mann, der da mit seinem Gehstock auf den anderen einprügelt. Da demontiert ein großer Schauspieler seinen Mythos, seinen Status. Und wir haben sie auch bei Taylor Swift gesehen. Sie hat sich keinen Gefallen getan, als sie dermaßen für Kamala Harris weibelte. Und man möchte da den Hollywood-Stars raten, Schuster, bleib bei deinem Leisten, halte dich aus der Politik zurück. Natürlich können sie sich äußern, sie sind ja Bürger auch ihres Landes. Aber da ist immer etwas Peinliches, wenn da der Schauspieler, der irgendwo in einer Villa in Los Angeles oder in New York in einem tollen Apartment wohnt, wenn die sich dann politisch auf diese aggressive Art ausdrücken, das ist ja sowieso immer daneben, weil in den USA eine beträchtliche Zahl von Leuten diesen Kandidaten gewählt haben. Man müsste sich ja gerade als Schauspieler einmal die Frage stellen, in die Rolle zu versetzen des anderen. Man muss ja irgendwo auch ein Einfühlungsvermögen haben, aber da stumpfen sie ab im gleißenden Hass gegenüber diesem Politiker, der da die Mentalreserven mobilisiert, dieser Leinwand- und Unterhaltungsstars. Ein trauriges Kapitel da am Rande der Filmfestspiele in Cannes. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran. Weltwoche Daily Livestream heute Nachmittag. Ich hoffe, Sie sind dabei und spätestens morgen sehen wir uns dann wieder am Morgen hier früh beim Ausblick auf den Tag. Bis bald.